Herzlich willkommen zur 12. Folge von Current Affairs. Heute spricht Olga Friesen mit der zentralen Gleichstellungsbeauftragten Dr. Annika Hegemann. Ihr erfahrt, was Gleichstellung überhaupt bedeutet und welche Aufgaben und Themen sie bearbeitet.
Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Current Affairs. Ich bin Olga und heute soll es ein bisschen um die Fragestellung gehen, was ist eigentlich eine Gleichstellung? Was bedeutet Gleichstellung? Wir gucken heute auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Das ist ja eigentlich ein Elektrotechnik-Podcast, aber heute gucken wir mal ein bisschen über unser Fachgebiet, über unser Institut hinaus und schauen uns mal das Ganze uni-intern an. Dazu haben wir heute unsere Gästin hier, Frau Dr. Annika Hegemann, die zentrale Gleichstellungsbeauftragte von unserer Universität. Hallo Annika, schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Magst du vielleicht so in zwei Worten dich selbst kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, das kann ich gern machen. Mein Name ist Annika Hegemann. Ich bin 42 Jahre alt und habe 3 Kinder, bin verheiratet und wohne quasi hier um die Ecke an der Uni. Ich bin schon ziemlich lange an der Uni. Ich habe hier studiert im Bachelor und Master und auch promoviert. Ich komme aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften und habe dort im Bereich betriebswirtschaftliche Steuerlehre promoviert. Und war aber schon seit 2016 stellvertretende dezentrale Gleichstellungsbeauftragte in der Fakultät. Und bin dann im Oktober 23 zur zentralen Gleichstellungsbeauftragten der Uni gewählt worden.
Also quasi wie ich jetzt gerade, deswegen kennen wir uns ja auch. Ich habe ja auch gerade die Stelle inne der stellvertretenden dezentralen Gleichstellungsbeauftragten fürs Institut der Elektrotechnik. Ich stelle zu gerne einen Anfang bisschen so Entweder-Oder-Fragen, um dich auch besser kennenzulernen. Ich würde das Spiel heute ein bisschen umdrehen und keine Entweder-Oder-Fragen stellen, sondern, weil ich finde, das passt zur Thematik ein bisschen, Mythos oder Wahrheit. Also ich werde jetzt einfach Statements vorlesen, die ich ein bisschen vorbereitet habe und würde an deiner Stelle gerne dann erfahren, ist das ein Mythos oder die Wahrheit?
Okay.
Also das erste Zitat wäre, Frauen und Männer haben mittlerweile die gleichen Chancen in der Wissenschaft.
Mythos,
warum?
Wenn du von Chancen sprichst, also wir gucken jetzt hier nicht auf Rechte, wir gucken auf Chancen. Und wenn wir auf Chancen gucken, dann haben wir in der Wissenschaft, wie aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen, immer noch eine Ungleichgewichtheit von Frauen und Männern. Ganz einfach, weil Frauen und Männer auch heutzutage in unserer Gesellschaft immer noch unterschiedlich sozialisiert sind. Es gibt unterschiedliche Stereotype, Vorurteile von Männern und Frauen. Und die sind auch in der Wissenschaft sehr stark. Was einen guten Wissenschaftler, eine gute Wissenschaftlerin ausmacht, ist hier ganz sicher ein wichtiger Faktor. Aber ich kann das gar nicht in einem Satz so beantworten, weil auch noch viele andere Faktoren hinzukommen.
Ja, ist gar nicht mal so einfach.
Genau.
Okay, das nächste Zitat wäre, Gleichstellung bedeutet, dass Frauen bevorzugt werden.
Mythos.
Auch Mythos. Das Mythos können wir vielleicht auch im Laufe der Folge ein bisschen aufklären, wenn wir uns ein bisschen auch damit mehr beschäftigen, was überhaupt Gleichstellung bedeutet. Studierende können selbst wenig für Gleichstellung tun.
Mythos.
Auch ein Mythos. Gut, vielleicht kommen wir dazu auch noch, was genau die Studierenden tun können. Und ein letztes Zitat hätte ich noch. Diversität und Gleichstellung fördern die Qualität von Wissenschaft und Lehre.
Wahrheit.
Das ist die Wahrheit.
Das ist die Wahrheit.
Fangen wir vielleicht auch mal direkt damit an. Ich glaube, die Frage, die sich viele stellen könnten, was bedeutet überhaupt Gleichstellung?
Also Gleichstellung, vielleicht kann man das kurz einmal ein bisschen aufklären, weil wir oft von Gleichberechtigung und von Gleichstellung sprechen. Es wird oft synonym verwendet, obwohl es eben nicht dasselbe ist. Wenn wir von Gleichberechtigung sprechen, dann ist da wirklich die juristische Perspektive gemeint. Also haben alle Personen die gleichen Rechte. Und wenn wir von Gleichstellung sprechen, geht das da quasi ein Schritt drüber hinaus, sage ich mal. Und es geht auch wirklich darum, dass die Personen gleiche Chancen haben und wirklich auch gleichgestellt sind. Und da kann es sein, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, aber trotzdem nicht gleichgestellt sind. Also um diese Abwägung hier an der Stelle zu treffen.
Und was ist jetzt genau dann die Aufgabe einer Gleichstellungsbeauftragten?
Also die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten, die ist ja grundsätzlich einmal auch gesetzlich festgelegt. Das ist jetzt so der trockene Teil, ja. Sage ich mal. Wir haben in unserem Grundgesetz stehen, dass wir auf die Gleichstellung von Frauen und Männern hinwirken und Nachteile beseitigen. Und da ist auch festgelegt, dass öffentliche Einrichtungen eine Gleichstellungsbeauftragte bestellen müssen, die in der öffentlichen, die in öffentlichen Unternehmen oder Verwaltungen quasi tätig wird, auch also in Universitäten. Und deswegen ist das quasi gesetzlich verankert, dass es eine Gleichstellungsbeauftragte gibt. Und diese Gleichstellungsbeauftragte hat einen ganzen Blumenstrauß an Aufgaben. Ich kann ja einfach mal anfangen, vielleicht das grob zu beschreiben tatsächlich. Also die Gleichstellungsbeauftragte an einer Universität, die ist bei allen Personalentscheidungen mit eingebunden. Da geht es um Einstellungen, Berufungsverfahren, aber auch Vertragsverlängerungen. Es geht darum, bei strukturellen Entscheidungen der Universität die Gleichstellungsperspektive zu vertreten. Deswegen bin ich auch viel in Gremien und Kommissionen anwesend und begleite diese. Es geht aber auch darum, Gleichstellungskonzepte und Gleichstellungspläne zu schreiben, um hier Maßnahmen und Ziele umzusetzen, die die Gleichstellung fördern. Netzwerkarbeit landes- und bundesweit ist ein wichtiger Faktor für Gleichstellungsarbeit. Und darüber hinaus würde ich auch sagen, dieses große Feld Beratung Richtung Gleichstellung, aber auch Beratung aufgrund von Diskriminierung, sexualisierter Gewalt, ist auch ein Schwerpunkt, mit dem man sich beschäftigt.
Es ist eine Frage, die unter meinen Kollegen auch aufgetaucht ist. Haben wir überhaupt diese Möglichkeit, sich an jemanden zu wenden, wenn es tatsächlich Problematiken in der Richtung gibt? Es ist so schön, dass du das ansprichst. Es ist gerade noch was anderes aufgefallen. Du hast gesagt, sowohl Frauen als auch Männer. Ich meine mich an einen Workshop erinnern zu können, wo es dann explizit hieß, Gleichstellung bedeutet in dem Kontext wirklich nur für Frauen.
Genau, also genau, das muss ich vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also Beratungsleistung biete ich an zu Fragen der Gleichstellung von Männern und Frauen. Also wenn ein männlicher Kollege, Student, wie auch immer, eine Frage zur Gleichstellung hat, berate ich den ganz genauso wie eine Frau. Also da ist jetzt kein Unterschied zu machen. Wenn es um Förderungen geht, sind die Frauen im Fokus. Das hieß ja damals auch Frauenbeauftragte und nicht Gleichstellungsbeauftragte. Mhm. Ja. Und da hat sich das inhaltlich vom Gesetz ja nicht verändert.
Da ist auch die Frage aufgetaucht, wie ist es dann eigentlich im umgekehrten Fall? Also wir halt in der Elektrotechnik und auch, glaube ich, prinzipiell in sehr vielen Wissenschaften haben nun mal eben den Fall, dass die Frauen in der Minderheit sind. Also es gibt weniger Frauen als Männer, aber es gibt ja auch genauso Bereiche, wo es mehr Männer gibt als Frauen. Haben die dann auch so etwas wie eine Gleichstellung?
Also du meinst, wo es mehr Frauen als Männer gibt?
Ja, genau. Also quasi genau der umgekehrte Fall. Ja.
Genau, natürlich gibt es das. Die Frage, was man da tun kann, die stellt sich immer und da wird auch diese Fragestellung immer aufgemacht. Aber ganz wichtig zu wissen ist einfach, dass das andere Gründe hat. Also eine strukturelle Benachteiligung, die liegt, das hat der Gesetzgeber auch ganz klar gesagt, bei den Frauen vor. Ne? Frauen sind in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligt. Das sind Männer in keinem einzigen Bereich. Dass Männer in ganz bestimmte Berufszweige oder Studiengänge nicht gehen, ist nicht aufgrund einer Benachteiligung so. Das hat andere Gründe tatsächlich. Ne? Also man darf das nicht zusammen in einen Topf schmeißen. Das hat andere Gründe.
Also kann es sowohl eher global gesehen werden, als aber auch in den spezifischen Bereichen. Also auch da muss dann unterschieden werden.
Genau. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch wünschenswert wäre, dass auch mehr Männer in vielleicht Berufszweige gehen, wo nur Frauen drin sind. Das will ich damit gar nicht sagen. Letztendlich wäre es ja schön, wenn jede Person das machen möchte und kann, was sie will. Aber der Ursprung, warum das so ist, ist unterschiedlich. Genau.
Gibt es jetzt gerade aktuell irgendwelche Projekte oder auch Initiativen in Bezug auf die Gleichstellung, die irgendwie du als besonders spannend empfindest?
Ja, eine ganze Reihe. Vielleicht das ganz Aktuelle, weil sich das jetzt gerade anbietet, ist, dass wir jetzt vorletzte Woche den Zuschlag für das Professorinnenprogramm bekommen haben. Da hatten wir uns mit unserem Gleichstellungskonzept im August für beworben und die Auswahl ist jetzt gefallen durch eine Fachjury und Paderborn hat hier den Zuschlag bekommen.
Das ist schön.
Ja, auf jeden Fall und zusätzlich auch das Prädikat für eine gleichstellungsstarke Hochschule. Also das ist mal so eine extra Belohnung, wenn man so will, obendrauf und das ist halt für unsere Arbeit, für unsere Gleichstellungsarbeit auch ein wichtiges Zeichen.
Das macht auf jeden Fall sehr viel aus und zeigt auch, dass die Arbeit nicht umsonst war.
Genau.
Weil wir aber gerade auch dazu kommen, die Arbeit, also wie schwierig ist es denn eigentlich, so dieser Status als Gleichstellungsbeauftragte?
Es ist schon nicht leicht. Ich finde, es ist schon ein herausforderndes Amt. Das hat mehrerlei Gründe. Erstmal ist vielleicht ganz gut deutlich geworden, dass die Aufgabenvielfalt, die da reinspielt, sehr groß ist und dass man natürlich auch nur eine gewisse Anzahl Stunden am Tag dafür Zeit hat und dann eine gute Abwägung treffen muss, welchem Problem oder welcher Aufgabe man sich wie widmet. Und gleichzeitig sind viele Aufgaben, mit denen man sich beschäftigt, auch sehr herausfordernd. Man kämpft auch oft gegen große Hürden und ist vielleicht auch nicht immer, er ist vielleicht auch öfter mal alleine auf dem Feld, wenn es um diese Themen geht. Und deswegen ist es, denke ich, unglaublich wichtig, dass man in einem guten Team zusammenarbeitet und ein gutes Netzwerk hat, um da auch Kraft draus zu ziehen.
Deswegen haben wir auch quasi diese Zerstreuung jetzt, ne? Also, wenn du alleine jetzt für die ganze Uni verantwortlich wärst, wäre es auch, glaube ich, gar nicht machbar, kann man sich gar nicht vorstellen.
Auf jeden Fall. Und das Netz auch der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten ist auch furchtbar wichtig. Und dass wir uns jetzt auch regelmäßig treffen, finde ich wichtig, um im Austausch zu bleiben. Gerade weil es bei den dezentralen Gleichstellungsbeauftragten ja öfter eine Fluktuation gibt und dann wieder neue Personen anfangen. Und die zu begleiten, finde ich auch unglaublich wichtig.
Hättest du mal vielleicht ein paar Zahlen und Fakten, das sind auch das, was unsere oder meine Kollegen mich da gefragt haben. Wir sind eigentlich aktuell die Zahlen bei uns an der Uni, was eben jetzt das Verhältnis überhaupt darstellt. Warum macht's überhaupt, also du hast ja vorhin auch schon gesagt bei dem Mythos, also wir sind ja schon gleichgestellt, also wir Frauen sind ja schon gleichgestellt. Was sagen da eigentlich die Zahlen und die Fakten?
Also man kann jetzt sich natürlich Zahlen für die gesamte Universität anschauen. Wir haben da eine Professorinnenquote von 40,5%. Die ist ziemlich gut, sehr gut, kann man eigentlich sagen, im Vergleich zu anderen Universitäten.
Das hätten wir als Prädikator wahrscheinlich nicht, oder?
Da kann man noch was anderes zu, aber sicherlich ist das eine sehr schöne Zahl, die es natürlich auch gilt zu halten. Das heißt ja nicht, dass es immer bergauf geht. Ständig passieren ja Verschiebungen und das zu halten ist schon schön und natürlich auszubauen erst recht. Guckt man jetzt in die unterschiedlichen Fakultäten, ergeben sich da natürlich schon gewisse Unterschiede. Also wir haben Bereiche, in denen die Professorinnenquote oder auch die Quote an Studentinnen oder wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen anders ausfällt. Klassischerweise sind die Kulturwissenschaften ein Bereich, wo es vermehrt Frauen gibt. Guckt man jetzt in die EEM, aber bei den Professorinnen übrigens auch in die Wirtschaftswissenschaften oder ja Maschinenbau zum Beispiel auch. Da stellt man natürlich auch fest, dass es da noch viel zu tun gibt und da ein stärkeres Ungleichverhältnis herrscht.
Soll es jetzt durch dieses Professorinnenprogramm nochmal irgendwie weiter ausgeglichen werden? Was ist eigentlich der Plan?
Ja, also mit dem Professorinnenprogramm hat die Universität jetzt die Möglichkeit, bis maximal 3 Professorinnen zu besetzen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Und das ist natürlich für die Professorinnen selbst eine schöne Sache, aber natürlich auch für die Universität, die wieder finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Und wir in der zentralen Gleichstellung ja auch verschiedenste Maßnahmen anbieten, die finanziert werden müssen. Und das sichert uns diese Maßnahmen letztendlich auch. Also kommt nicht nur den 3 Professorinnen zugute, sondern allen.
Ja. Ich finde, das ist jetzt eigentlich schon, sagen wir gerade so, diese Früchte, die man trägt durch die Arbeit, wenn es nochmal deutlicher wird, dass es nicht umsonst war, kann man eigentlich als eine recht positive Entwicklung sehen. Gab es vielleicht noch andere positive Entwicklungen in den letzten Jahren, die dir irgendwie aufgefallen sind?
Also jetzt in dem Amt kann ich natürlich nur für die letzten 1,5 Jahre sprechen, weil so lange bin ich in diesem Amt ja noch tatsächlich gar nicht. Ich denke aber schon, dass man das Ganze jetzt nicht irgendwie total schwarz malen sollte oder, also es hat sich, glaube ich, schon vieles getan. Also das Bewusstsein für die Gleichstellung ist, denke ich, schon gestiegen und in verschiedensten Regelungen, ob man jetzt ins Hochschulgesetz oder in die Berufungsordnung guckt. Also dieses Thema wird schon überall immer mehr mitgedacht. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich mir wünschen würde, wäre vielleicht, dass einfach auch ein Automatismus in den Köpfen vieler Universitätsangehöriger ist, es einfach so mitzudenken, dass es nicht immer eine Gleichstellungsbeauftragte braucht, die da quasi einmal darauf hinweist. Dass es so ein Grundverständnis noch mehr gibt. Und das gibt es an einigen Stellen, aber halt nicht an allen. Und das auszubauen, das wäre wünschenswert.
Das stimmt, da würde ich dir komplett zustimmen. Was motiviert dich denn persönlich jetzt in dieser Arbeit? Warum machst du das?
Das hat bei mir so eine Entwicklung genommen. Ich habe, also wenn ich mal zurückrudere, eigentlich angefangen mit der Gleichstellung im dezentralen Bereich, als ich quasi mein zweites Kind bekommen habe und da irgendwie festgestellt habe, aufgrund des Mutterseins, aufgrund der Herausforderungen, die sich da auftun, dass wir doch irgendwie noch irgendwie ein Ungleichgewicht haben. Und da bin ich das erste Mal überhaupt, also ich komme nicht aus einem feministischen Elternhaus oder so, da bin ich trotzdem das erste Mal irgendwie sensibilisiert worden. Und für mich hat die Corona-Pandemie, die dann ja gekommen ist, ganz viel verändert von meiner Wahrnehmung her. Da habe ich mich in dieser Zeit, da hatte ich zu dem Zeitpunkt, hatten wir drei kleine Kinder im Homeoffice, in der Grundschule, da von einem Baby. Also es war eine extrem herausfordernde Zeit. Und da habe ich mich ganz intensiv mit dem Thema Gleichstellung befasst. Und je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr habe ich gesagt, das kann ja eigentlich überhaupt nicht sein. Und das war wie so ein Eye-Opener. Und daraufhin habe ich verschiedene Fortbildungen gemacht und mich ganz intensiv damit befasst. Und dann war für mich klar, dass ich mich da auch zukünftig für einsetzen möchte. Also eigentlich war die Corona-Pandemie da schon irgendwie so ein Schlaglicht.
Ja. Die Frage bekomme ich halt auch relativ oft gestellt. So, warum macht man das denn? Das bringt doch eh nichts. Ist so die eine Variante oder die andere ist, dann ist da so viel Arbeit. So, warum machst du das dann?
Also ich empfinde das tatsächlich, es ist viel Arbeit, ja, aber ich empfinde es als sehr sinnstiftend. Also das ist ja auch irgendwo wichtig, dass man das, was man tut, dass das für einen selber auch wirklich ein Zugewinn ist. Und das kann ich auf jeden Fall sagen und das trifft auf alle die verschiedenen Aufgabenbereiche zu. Es gibt welche, die sind herausfordernder und welche machen mehr Spaß, aber das Gesamtpaket empfinde ich als sehr sinnstiftend.
Du hast ja vorhin schon von deiner, nenne jetzt mal Vision gesprochen. Was jetzt der Idealfall in deinen Augen wäre, wo die ganze Arbeit irgendwie am Ende hinführen soll. Was denkst du denn, was für Schritte jetzt noch notwendig sind, um genau eben dieses Ziel zu erreichen?
Also um da nochmal einen draufzusetzen, der Idealfall wäre ja, dass wir die Gleichstellungsbeauftragte gar nicht mehr bräuchten.
Ja, das stimmt.
Und ich quasi arbeitslos bin. Das wäre ja eigentlich das, worauf wir hier hinarbeiten letztendlich. Und die Prognosen sehen ja so aus, als wenn das auf jeden Fall noch weit über 100 Jahre dauert. Von daher, nein, aber wie kann man das erreichen? Also man kann das einfach, man kann da einfach nur fortwährend dran arbeiten, zu sensibilisieren, auf das Thema aufmerksam zu machen. Deswegen ist es so wichtig, auch bei diesen ganzen Entscheidungen in diesen Gremien dabei zu sein, um quasi immer wieder dieses Thema Gleichstellung mit zu adressieren. Und das ist so eine ganz fortwährende Aufgabe. Und ich sitze manchmal in Gremien, da gibt's ganz viel gar nicht, was für die Gleichstellung relevant ist. Und dann kommt aber wieder ein Punkt. Also das ist manchmal auch, da muss man eigentlich immer dabei sein tatsächlich. Und das ist wirklich auch wichtig.
Hast du irgendwelche Tipps für Studierende oder auch für Lehrende oder auch Professoren, was man eben aktiv dazu beitragen kann? Also wenn man jetzt nicht unbedingt die Gleichstellungsbeauftragte ist, heißt es ja nicht, dass man nicht trotzdem dieses Denken irgendwie weiter vortragen kann oder weitergeben kann. Sind da irgendwelche Tipps?
Ich denke, das geht auf ganz verschiedenen Ebenen. Natürlich kann man auch im Gleichstellungsbüro oder bei den dezentralen Gleichstellungsbeauftragten arbeiten, in der Gleichstellungskommission arbeiten. Das ist aber dann schon wieder so die höchste Stufe, würde ich sagen. Aber ich denke, dass viele von uns in verschiedenen Gremien oder ob sie Fachschaft ist, was weiß ich, in vielerlei Hinsicht ja irgendwo zusammenkommen und an diesen Stellen dieses Thema Gleichstellung auch mitzudenken, auch wenn man jetzt nicht Beauftragte dafür ist, könnte man ja. Also da gibt es die Möglichkeit. Und ich sage auch immer, selbst wenn man jetzt nicht einem Gremium angehört und trotzdem irgendwie feststellt, dass der Kommilitone die sexistischen Sprüche nicht sein lassen kann, könnte man da auch was sagen. Also es geht auch um ganz kleinen, würde ich sagen. Man muss gar nicht immer so ganz groß denken und sich für ein Amt berufen. Es ist ja gerade wichtig, dass man auch im Kleinen dagegen arbeitet oder dafür arbeitet sozusagen. Und wenn man sagt, als Lehrende oder Forschender, wie auch immer, möchte man sich dafür einsetzen, da würde ich dann eher in diese Richtung Gender Studies denken. Wir haben hier ein Genderzentrum, was Zertifikate anbietet, aber auch andere Dinge. Und wenn man da einen Input braucht, kann man den auch bekommen.
Du hast ja gerade dann dieses Beispiel genannt mit sexistischen Sprüchen. Ich glaube, kennt jeder von uns, irgendwie zumindest von uns beiden. Was kann man denn dann jetzt beispielsweise in dem Hochschulkontext tun, wenn man als Studentin eine sexistische Bemerkung von einem Professor mit anhören muss. Was für Möglichkeiten hat man da überhaupt?
Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten tatsächlich, bei dem Fall sich so einen Spruch anzuhören. Der ist, würde ich sagen, relativ offensichtlich vielleicht noch. Es gibt aber auch viele sexistische Äußerungen, Handlungen, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal eingeordnet werden müssen. Und dass sich dann Studentinnen überhaupt an wen wenden, das ist die erste große Hürde. Ist das so schlimm, so diese Frage?
Ja.
Und dieses überhaupt ins Gespräch zu kommen, am besten mit einer Vertrauensperson, das kann die gute Freundin sein oder wer auch immer, um sich das vor Augen zu rufen und zu reflektieren, das ist der erste Schritt. Und wenn ich feststelle, ich habe da irgendwie ein ungutes Bauchgefühl, da kann man sich auch schon ein Stück weit drauf verlassen. Und dann eine Beratungsstelle, eine Anlaufstelle aufzusuchen, ist ganz wichtig. Und da geht es wirklich darum, die richtige zu finden. Wir haben hier sehr viele gute Anlaufstellen, aber auch, wie gesagt, sehr viele. Und da muss man halt schauen, also wenn es um sexistische Bemerkungen geht, um sexualisierte Gewalt, Diskriminierung, Mobbing, bin ich auf jeden Fall eine Ansprechperson. Da kann man mit mir einen Termin abmachen und wir würden ganz vertraulich dazu sprechen. Das verlässt diesen Raum auch nicht, wenn das die Person nicht unbedingt auch wünscht. Natürlich schon. Und da würde man Handlungsmöglichkeiten besprechen und schauen, was man machen kann. Wir haben aber auch extern zum Beispiel Lilith e.V. Das ist eine Frauenberatungsstelle, die hier an der Uni auch regelmäßig ist, wo man ohne Termin hingehen kann und sich beraten lassen kann. Es gibt auch formale Wege. Die AGG-Beschwerdestelle, die im Justiziariat liegt, behandelt sowas auch. Das ist aber dann kein Weg, der vertraulich gegangen wird, weil hier dann schon eine Art Ermittlung stattfindet. Aber vielleicht ist die erste Anlaufstelle doch eine vertrauensvolle Anlaufstelle, um einfach zu gucken, welcher Weg der richtige an der Stelle ist.
Also auf jeden Fall aber nicht totschweigen.
Nee, nicht totschweigen, genau. Aber ich will auch gleich sagen, dass man sich dann die Schritte, die man geht, die Handlungsmöglichkeiten gut überlegen sollte. Ich würde nie eine Person zu einer Entscheidung drängen. Das sind meistens so individuelle Fälle und da geht es gut abzuwägen, was quasi Konsequenzen sind. Und das macht man am besten in einem Gespräch ganz in Ruhe.
Mhm. Gut, ich glaube, wir haben sehr viel innerhalb dieser Folge jetzt erfahren können. Ich würde mal vielleicht bitten, einfach zur Zusammenfassung nochmal kurz wirklich in ein paar Sätzen zu sagen, was ist Gleichstellung, was ist wichtig?
Gleichstellung zielt darauf ab, Frauen zu fördern, bestehende Nachteile abzubauen, hier im Universitätskontext. Es ist wichtig, dass das neben der Gleichstellungsbeauftragte und den dezentralen Gleichstellungsbeauftragten alle Universitätsangehörigen leisten, sich einsetzen für Gleichstellung. Wir sehen die politischen, gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Wir wissen, dass das für die Gleichstellung auf jeden Fall besorgniserregend aussieht. Es ist wichtig, dass sich alle Personen dafür einsetzen.
Ich glaube, das fasst echt sehr gut zusammen. Ich würde mich da jetzt an der Stelle auch bei dir bedanken, Annika. Schön, dass du da warst.
Gerne.
Ich will mich auch von unseren Zuhörern verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr könnt ein bisschen besser einschätzen, was jetzt überhaupt eine Gleichstellung ist und was in dem Kontext alles gemacht wird. Und damit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Current Affairs. Der Podcast des Instituts für Elektrotechnik unter der Leitung von Patricia Höfer an der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Olga Friesen. Technik und Redaktion Jannik Greve. Sprecherin Nike Lerche. Ihnen gefällt Current Affairs? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.